Also, als Jesus am Kreuz starb, da ist was sehr Wesentliches passiert. Es wird aber von den Christen ein bisschen wenig beachtet. Und zwar ist es das, das steht in Markus 15, 37 und 38. Da heißt es hier, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Also der Vorhang dort unten in diesem Tempel war ein Vorhang zwischen dem Vorhof und dem Allerheiligsten. Der ist von oben nach unten zerrissen und es war ein richtig massiver, dicker, großer Vorhang, der das Heiligtum vom Vorhof von den anderen Bereichen des Tempels trennte und wo ja nur der hohe Priester einmal im Jahr durchmarschieren durfte, nach verschiedenen Ritualvorschriften und ganz genau, sonst hätte er es nicht überlebt und so. Und genau dieser Vorhang ist zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Und wir müssen das wissen, das ist nämlich eine wichtige Sache. Das hat den Grund gehabt und das ist uns im Hebräerbrief ein bisschen beschrieben. Ich lese mal euch vor, Hebräer 9, ab Vers 3. Es war hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird. Aus dem zweiten Mose dann herausgeholt, da ist geschrieben vom Zelt der Begegnung. Da hatten sie ja noch nicht einen Tempel, sondern da war es wirklich noch ein Zelt. Und hier steht weiter in Vers 4, in diesem Allerheiligsten war ein goldener Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel oder auch Gnadenthron genannt, überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Also das ist eine Beschreibung, was da war hinter diesem zweiten Vorhang. Und der Vorhang hat angedeutet, schreibt der Hebräerbrief in Vers 8 weiter, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist. Er schreibt hier, solange das vordere Zelt, das ist praktisch das Bild für das Gesetz, für die Ausübung der Gesetzesvorschriften, weil im vorderen Zelt wurden ja die ganzen Tieropfer und so gebracht, solange das noch Bestand hat, und der Vorhang dazwischen war, war der Weg ins Heiligtum eigentlich noch nicht offen. Und in Vers 9 schreibt er weiter, dieses ist ein Gleichnis oder ein Bild für die gegenwärtige Zeit. Für die Zeit des Gesetzes ist da gemeint, nicht dass jemand sagt, ja, für die Zeit jetzt. Man muss immer von dem ausgehen, von der Zeit, wo der schreibt da. Und der schrieb diesen Hebräerbrief relativ kurz, nachdem das alles mit Jesus war. Und sie hatten ja damals den Tempel noch und haben ja dann auch immer ihre Rituale gemacht. Und deshalb schreibt er hier für die gegenwärtige Zeit. Und er sagt hier weiter, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. So, ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber wir werden jetzt dann dahinter kommen. Es ist nämlich schon interessant und wichtig. Also diese Schlachtopfer, diese Tieropfer, können den, der diese Opfer bringt, nicht in seinem Gewissen, in seinem Herzen, in seinem Inneren verändern, nicht vollkommen machen. Auch wenn er noch so viel Opfer bringt, es ist alles immer bloß ein äußeres Ritual, ein Zudecken der Sünde. Aber im Herzen, im Gewissen können diese Tieropfer den Menschen nicht verändern. Die Gesinnung bleibt einfach die gleiche. Er ist weiterhin ein Sünder, Kraft, Geburt. Er hat ein Sündenbewusstsein. Er steckt unter Verdammnis, das blieb alles bestehen. Weil wenn die Tieropfer genutzt hätten, dann hätten sie ja dann aufhören können mit dem Opfern, wenn das erledigt gewesen wäre in ihrem Herzen. Das schreibt auch der Hebräer in 10,2. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil den Gottesdienstübenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Also wenn sie kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, keine Verdammnis mehr, nach dem Tieropfern, dann hätten sie aufhören können mit ihren Opfern. In unserem Fall jetzt, nach dieser Zeit des Gesetzes, haben wir aufhören können mit dem Opfern, weil das Opfer von Jesus hat unser Gewissen gereinigt, hat uns von der Verdammnis, vom Sündenbewusstsein, von diesem Schuldgefühl befreit. Weil Jesus Christus ist gekommen, heißt es hier, als hoher Priester der zukünftigen Dinge, also die Dinge nach der Zeit des Gesetzes. Und es heißt hier in Vers 11, und er ist durch das größere und vollkommenere Zelt mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Also Jesus hat sich um was Neues gekümmert, um den neuen Bund. und ist in das echte Heiligtum, also in den Himmel hineingegangen und hat sein Blut gebracht, nicht irgendein Blutopfer von einem Tier, sondern sein eigenes, vollkommenes, sündloses, makelloses Blut und hat damit eine ewige Erlösung erworben. Jetzt ist das passiert, was bei den vorher nicht gegangen ist, dass die Herzen gereinigt wurden, dass das Gewissen gereinigt wurde. Aber durch Jesus ist es möglich. Durch die Wiedergeburt, die wir durch ihn haben können, haben wir eine ewige Erlösung. Also brauchen wir weder noch mal irgendwo Jesus opfern, noch irgendwelche Tiere opfern. Deshalb ist es auch ein Unding, wenn die in der katholischen Kirche eine Opferung machen. Da gibt es nichts mehr zu opfern. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht, ein vollkommenes, das reicht, das in alle Ewigkeit. Wir müssen bloß auf dieses Opfer schauen und das im Glauben annehmen, dann ist es für uns gültig. Hebräer 9,14 schreibt er hier weiter, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also dieses Blut von Jesus ist dargebracht worden, um unser Gewissen zu reinigen von den toten Werken, da sind die Sünden gemeint, oder auch von Gesetzeswerken. Und dann können wir von Herzen her dem lebendigen Gott dienen. Und so sind wir von innen heraus verändert worden. Es ist nicht bloß zugedeckt worden, nicht übertüncht worden, sondern wir sind von innen heraus gereinigt worden. Und von innen heraus muss diese Reinigung nach außen durchdringen. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Die Leute, die unter Gesetz, unter Gebot sind, die versuchen alles von außen und es klappt nicht, weil es ist bloß ein Übertünchen. Aber wenn es von innen heraus passt, Kraft der Wiedergeburt, dann bricht es von innen heraus durch und der Mensch wird verändert. Er verändert seine Verhaltensmuster, die sündigen Verhaltensmuster, die legt er nach und nach ab und nimmt das Echte, das Gute, das Liebenswerte auf und nimmt es an und wird das Ding tun. So funktioniert es, wenn der Heilige Geist Raum bekommt, wenn die Leute immer noch auf das Gesetz und ihre Forderungen eingehen und sich auf das verlassen. Der Mensch ohne Jesus hat ein Sündenbewusstsein oder ein Sünderbewusstsein, weil er es weiß, wenn er ehrlich ist, dass er ein Sünder ist, weil er ist von Natur aus ein Sünder, weil er eben von Adam abstammt und hat diese Sündennatur in sich. Wir, die wir von Neuem geboren wurden, wir haben diese Natur der Gerechtigkeit und Heiligkeit in uns, auch Kraft Geburt, weil wir von Gott gezeugt, aus Gott geboren wurden, durch das Wort Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist unsere Position in Christus. Die müssen wir ganz fest uns einprägen und festhalten und muss uns durchdringen, damit wir diese Position nicht wieder verlieren, dass wir darauf stehen bleiben und uns nicht wieder von anderen Lehren einfangen lassen. Ich sag dir, diese Position ist die beste Position, die du nur haben kannst. Es gibt keine bessere Position als die in Christus Jesus, als gerecht und heilig zu stehen aufgrund des Glaubens. Du kannst nichts dazu tun, du kannst es nur annehmen als Geschenk. So ist es im Neuen Bund. Ein einziges perfektes Opfer hat genügt. Jetzt brauchen wir kein Tieropfer mehr. Das Sündenbewusstsein ist weg, die Herzen, das Gewissen ist gereinigt und somit passt es. Und der Vorhang, von dem wir am Anfang ja gehört haben, der Vorhang ist weg. Das ist das Schöne, der Vorhang ist weg. Der Dazwischenstand, der Weg ins Heiligtum, der Weg ins Allerheiligste ist für die Glaubenden offen. Also, der Vorhang ist zerrissen, der ist weg, als Jesus am Kreuz starb. Und das vordere Zelt, das vor diesem Vorhang war, dass das Zeitalter des Gesetzes repräsentierte, ist auch weg. Der Weg ins Heiligtum ist für die Glaubenden offen. Das müssen wir wissen, unbedingt. Und durch das Blut Jesu sind wir berechtigt zum Eintritt in das Zelt der Begegnung. Wir können zu ihm hinzutreten, wir können ihm begegnen. Ja, wir haben die Eintrittskarte, das Ticket zum Heiligtum, zum Zelt der Begegnung, zur persönlichen Begegnung mit unserem himmlischen Papa und Jesus. Da meinen manche, ja, das ist ein bisschen hochgegriffen oder weit hergeholt, bloß weil es noch keiner so richtig erlebt hat. Aber wir müssen uns auf die Bibel berufen. Wenn es da drin steht, dann muss es möglich sein, auch wenn man es noch nicht unbedingt so erlebt hat. Aber wenn wir es lernen und sehen im Glauben, dass das möglich ist, Nur dann können wir auch diesen Weg, diese Schritte gehen. Der Vorhang hat nämlich was repräsentiert. Der Vorhang hat die Sünde repräsentiert. Er ist ein Bild für die Ursünde letztendlich, von Adam her. Und dieser Vorhang wurde eben zerrissen, weil Jesus am Kreuz die Sünde der Welt, die Sünde Adams und alle nachfolgenden Sünden damit getilgt, gesöhnt hat. Und dieser Vorhang hat die Menschen von Gottes Herrlichkeit abgetrennt. Und Jesus hat in seinem Fleisch diesen Vorhang, diese Sünde beseitigt, als er für uns starb. Er hat praktisch die Forderung des Gesetzes erfüllt. Wenn du sündigst, musst du sterben, heißt es. Ja. Das Gesetz fordert immer den Tod aufgrund der Sünde. Und da ist Jesus für uns in die Bresche gesprungen, hat den Tod auf sich genommen, damit wir ihn nicht tragen müssen. Und das ist das Tolle der ganzen Sache. Das ist das, was Jesus für uns getan hat, das Wichtigste. Und somit ist die Sünde gesöhnt, von uns weggetan. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Wir werden nicht mehr gestraft und verurteilt und zum Tod gebracht. Nein, wir haben das ewige Leben empfangen. Und dann haben wir eben laut Hebräer 10, 19 und 20 durch das Blut Jesu Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Und jetzt schreibt er hier im Vers 20, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Also uns ist ein neuer, ein lebendiger Weg eröffnet worden. Der Zugang zum Heiligtum, der Zugang zum Zelt der Begegnung, Begegnung mit unserem himmlischen Papa, Begegnung mit Jesus, dieser Weg ist uns eröffnet worden. Und was heißt hier ein lebendiger Weg? Da könnte man sagen, warum ist ein Weg lebendig? Das heißt auf jeden Fall, es ist kein Weg aus toter Materie, wie Erde, Steine, Beton, Teer, Fliesen, egal was, auf was du gehst. Es ist nicht einmal einer aus Gold, sondern es ist ein lebendiger Weg, das heißt, es ist ein geistlicher Weg. Es ist ein Weg im Geist, deshalb hier lebendig. Ein geistlicher Weg, der uns in seine Gegenwart und Herrlichkeit führt. Und diesen Weg hat er uns eröffnet. Das heißt, er hat es uns ermöglicht, er hat es aufgemacht, weil der Vorhang, die Sünde, beseitigt wurde. Also sieh nicht mehr dich als Sünder und ein Sündenproblem, sonst ziehst du den Vorhang wieder zu. Nimm die Gnade an, diese vollkommene Gnade, du bist gerechtfertigt, die Sünde ist gesünd, es ist dir alles vergeben, weil du an Jesus Christus und sein Opfer glaubst. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Also Gott hat seinen eigenen Sohn für die Sünde gesandt, sagt Römer 8,3, und hat die Sünde in seinem Fleisch verurteilt. Das heißt, das Urteil der Sünde, der Tod ist auf ihn gekommen, es ist beseitigt. Und jetzt fordert uns die Bibel auf, dass wir hinzutreten. Und es ist für uns Christen eigentlich, muss ich sagen, ein Muss, schon fast ein Gebot. Und wäre fast eine Dummheit, wenn wir nicht das tun würden, wenn wir nicht auf diesem Weg, diesen lebendigen, neuen Weg eingehen in seine Gegenwart und auch in seine Ruhe eingehen. Aber 10,22 sagt uns, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, also mit Jesu Blut besprengt und damit gereinigt vom bösen oder vom schlechten Gewissen, von der Verdammnis, von dem, dass man meint, man ist ja elender Sünder und man darf ja nicht hinzutreten. Nein, wir sind damit gereinigt. Und ich sage da ganz klar, 1. Johannes 3,21, wenn das Herz uns nicht verurteilt, Geliebte, also wenn wir nicht uns selber verurteilen und sagen, ja, ich bin also ein schlechter Mensch, ich habe das schlecht gemacht und hier und bei perfekt bin ich doch nicht, dann verurteilst du dich selbst und dann ziehst du den Vorhang wieder ein Stück zu. Aber wenn du dich selber nicht verurteilst, dann hast du Freimütigkeit. Und er sagt im nächsten Vers, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Und wenn wir diesen Vers uns einmal auf der Zunge zergehen lassen, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Es ist dann oft so, dass man sagt, das ist so viel, können wir das überhaupt? Es steht hier, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Also wir müssen sehen, dass der Vorhang weg ist, dass wir hinzutreten können, dass wir nicht mehr verdammt sind, dass wir nicht mehr Sünder sind, dass wir Gottes Kinder sind, die gern gesehen sind beim Papa. Seine Kinder sind gern gesehen und sie sind so geliebt. Er schreibt hier Geliebte am Anfang dieses Verses, Geliebte. Wir dürfen kommen, wir dürfen bitten, wir dürfen empfangen und wir können empfangen. Er fordert uns auf, in diesen lebendigen Weg in Gottes Zelt der Begegnung zu gehen, vor seinen Gnadenthron zu kommen, aber eben nicht körperlich. Unser Körper kann er noch nicht hin, weil er noch nicht verherrlicht ist. Unser Körper ist noch im adamitischen Bereich, auf der irdischen Ebene. Das wird dann erst geschehen, wenn auch unser Leib einmal umgestaltet, verherrlicht wird. Dann werden wir auch mit dem Leib hinzutreten können. Aber momentan können wir es mit dem Geist. Und deshalb lege ich so viel Wert auf den Bereich des Geistes, weil da haben wir alle Möglichkeiten. Ich habe früher schon immer gesagt, in der ersten Gemeinde, wo ich war, da gab es immer so viel Seelsorge und Seelsorgefälle. Und das war so das Thema. Ich habe immer gesagt, Leute, ihr müsst schauen, dass die Leute im Geist stark werden. Dann hört sich das mit der ganzen ewigen Seelsorge auf. Ja, Seelsorge braucht es nicht mehr, wenn der Geist fit ist, weil dann die Seele von dem zehren kann, was der Geist ihr gibt. Und wenn die Leute nicht im Geist stark werden und im Glauben, dann wird die Seele immer Probleme haben, weil die natürliche Welt um uns herum macht halt einfach Probleme. Und manchmal macht man sich selber sogar die Probleme. Das ist dann auch zwar eine Dummheit, aber das passiert halt einfach, wenn die Weisheit Gottes vom Geist her nicht fließt. Deshalb ist für uns unbedingt wichtig, im Geist zu reifen, zu wachsen, stark zu werden, vor Gottes Thron zu kommen, hinzuzutreten, uns auffüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Wir können das, wir sollen das, wir dürfen das und wir empfangen dort, was wir brauchen. Weil wir von Neuem geboren wurden, im Geist wieder lebendig gemacht wurden, deshalb können wir das. Jesus hat gesagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Das war Johannes 3,3. Also, aber wer im Umkehrschluss, wer aber von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Und das Reich Gottes ist ein geistliches, übernatürliches Reich. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also es ist nicht so, wie die Reiche dieser Welt sind, die Nationen mit ihren Ländern und Bündnissen und Zeug, wo dann wieder aufeinander losgehen, so dumm. Ja, das ist alles nicht das, was Jesus mit seinem Reich tut. Sein Reich ist geistlich und in seinem Reich ist Frieden und sein Reich ist vollkommen. Und wenn dir jemand sagt, wir müssen Reich Gottes bauen, dann erzählt er dir einen Blödsinn. Wir müssen vielleicht Gemeinde bauen, das steht drin in der Bibel, aber vom Reich Gottes bauen steht nichts, weil das Reich Gottes ist vollkommen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Im Reich Gottes gibt es nichts, was noch zum Bauen wäre. Okay, jetzt haben wir ein bisschen abgewichen vom Thema. Hebräer 4,16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also lasst uns mit einer Freimütigkeit hinzutreten. Mit dem, dass du in den Geist hinein sagst, hallo Papa, hier bin ich. Ja, und du kannst auch erst einmal so trainieren. Ja, ich komme jetzt durch das Blut Jesu, ich trete jetzt hinzu, ist ein Glaubensakt. Eine Glaubensentscheidung. Ich gehe durch den Vorhang, ich trete über diese Schwelle. Ich will mich Gott nahen, immer mehr und immer näher. Und das ist ein bisschen ein Lernprozess. Aber diese Freimütigkeit dürfen wir haben. Und Freimütigkeit ist deshalb da, weil die Verdammnis der Sünde beseitigt ist. Und dort empfängst du Barmherzigkeit, dort empfängst du, was du brauchst. Dort werden deine Gebete, deine Bitten gehört und auch erhört. Und wenn du mal was bittest, was nicht unbedingt gut ist für dich, und der Papa sagt, das kann ich dir nicht geben, weil das würde dir schaden, dann wirst du das dort auch zu hören bekommen und verstehen. Und er wird dir das geben, was für dich wirklich gut ist. Und er hat hier rechtzeitige Hilfe. Gott kommt nicht zu spät. Das Problem ist bloß, dass die Christen nicht hinzutreten. Die Christen schreiben immer bloß Mails an Gott. Aber das Hinzutreten, unser Papa möchte Gemeinschaft mit uns haben. Jesus will mit uns zusammenarbeiten. Er will nicht bloß Mails bekommen oder Online-Bestellungen, was wir brauchen. Er will uns liebend gerne sehen, hören, er will uns helfen und er will uns führen. Wer Gott naht, Hebräer 11,6, sind wir immer noch im Hebräerbrief. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Denen, die ihn aufsuchen, ich füge dieses auf ein, ihn aufsuchen, weil wir müssen ihn suchen, wie wenn wir irgendwie einen Schlüssel verloren hätten. Aufsuchen, wir dürfen hinzutreten auf dem lebendigen neuen Weg. Und wenn wir das tun, sagt er hier, dann wird Gott uns ein Belohner sein. Belohnungen werden kommen. So freut er sich, wenn du zu ihm kommst. Wenn du ins Zelt der Begegnung kommst, wenn du in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft kommst, dann freut sich der himmlische Papa. Er hat die Menschen gemacht, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben kann. Und jetzt schreiben alle bloß Mails und machen Online-Bestellungen. vor allem seine Kinder. Also seine Kinder müssen wieder lernen, hinzuzutreten im Glauben. Denn der Glaube überwindet diese Schwelle, dieses von der natürlichen in diesen geistlichen Bereich hineinzutreten. Das muss man ein wenig üben und trainieren und lernen, weil es ist eine ungewohnte Sache. Die ganze Religion hat den Leuten was anderes mitgeteilt. Darum ist es vielleicht dann nicht ganz so einfach, weil so dieser Falschglaube, ich nenne es nicht Kleinglaube, sondern Falschglaube, wegen fehlender oder falscher Lehre, das behindert es. Und deshalb ist diese Lehre einfach wichtig, dass du mal erkennst, ich darf ja, ich kann ja hinzutreten. Ich werde auch nicht da verurteilt oder kritisiert, weil ich nicht perfekt bin oder sonst was. Nein, denke mal an den verlorenen Sohn, wie der gekommen ist. Es war ein wunderbares Bild, was der Papa gemacht hat. Er hat ihn einfach umarmt, er ist ihm entgegengelaufen, hat ihn neu eingekleidet, hat ihm alles gegeben, was er gebraucht hat. So ist es. So ist Gott unser Papa. Also leg den Falschglauben ab oder den Aberglauben. Also es gibt das Wort Aberglauben, das ist dann im Sprachgebrauch eigentlich so gemeint, mehr das Okkulte oder so. Aber ich nenne es Aberglauben, weil so viele haben aber geht das überhaupt? Aber der sagt so, aber ich habe das noch nie so gehört. Es ist ein Aberglaube. Und jetzt müssen wir die Bibel anschauen, damit das Aber verschwindet und vielleicht das Umdrehen des Aber. Aber die Bibel sagt, ich kann mit Freimütigkeit hinzutreten. Das ist der richtige Aberglauben. Wenn dir jemand sagt, na du doch nicht, du bist der Sünder, dann sagst du, aber Jesus hat meine Sünde getragen, gesühnt, getilgt, aber ich darf hinzutreten, weil ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Das ist der richtige Aberglaube. Okay, und aber das falsch gelehrt sein, das falsch glauben, das hindert den Christen am Zutritt. Darum lege ich da einfach Wert darauf, weil ich möchte, dass wir alle mehr und mehr noch gesegnet werden. Ja, wir sind alle nicht schlecht drauf, aber es gibt noch mehr. Ich möchte übernatürlichen Zeichen und Wunder und Heilungen an uns allen sehen und erleben. Und deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Und wenn du die Apostelgeschichte mal liest, was da alles abgegangen ist, wie das funktioniert hat, die haben das nämlich genau kapiert, um was geht. Oder auch die Leute in der Azusa Street. Dann wissen wir, da müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten, ein bisschen feilen, damit wir das ein bisschen noch besser schaffen, hinzuzutreten zum Thron der Gnade und dort alles empfangen, was wir brauchen, an diese übernatürlichen Dinge. Was da auch ein Hindernis ist, das ist der irdische Mensch, das Fleisch, nennt die Bibel. Das Fleisch begehrt ja gegen die geistlichen Dinge auf. Und ich merke das ja selber, wenn du da anfängst, hinzuzutreten, dann kommt erst einmal der Gedanke, was noch zu tun ist und was weiß ich was alles. Einfach diese Ablenkung in irgendwas anderes, damit man nicht auf diese Ebene des Geistes sich begibt. Und das ist eine Trainingssache. Und natürlich andere Geister der Finsternis, die versuchen natürlich auch, das zu behindern. Die arbeiten da auch dagegen. Je nachdem, wenn du es noch nicht weißt, oder dann wird dir die religiöse Lehre schon mal ein Hindernis sein. Wenn du aber jetzt die gute Lehre gehört hast und du fängst an, dann werden sie dir Zweifel einflößen. Dann werden sie, was weiß ich, dir alles sagen. Ich mag es gar nicht aufzählen, weil jeder wird es selber erleben. Aber bleib dran, trainiere, lerne, übe und du wirst es erkennen, dass es geht, dass wir in diesen geistlichen Bereich vordringen können, weil der Vorhang einfach beseitigt ist. Okay, also die es wagen, im Glauben diese Schwelle zu überwinden, die Zeit auch dafür nehmen, einzutreten in dieses Zelt der Begegnung, denen wird Gott ein Belohner sein, der Segen wird fließen. Es werden die Gebetserhörungen kommen und es werden vielleicht sogar andere Dinge kommen, für die du noch nicht einmal gebetet hast. Es wird plötzlich laufen in deinem Leben, weil er dich dafür belohnt, sagt der Hebräerbrief. Vielleicht klingt dir das ein bisschen zu hoch jetzt oder zu gut, aber Gott ist so gut. Es heißt ja, der liebe Gott. Und obendrein, wenn du in seine Nähe kommst, wirst du erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Du wirst voll Geistes aufgeladen wie eine Batterie. Angezapft an seine Kraft, und wenn du voll Kraft, voll Geistes bist und legst anderen, die das noch nicht wissen, die Hände auf, werden die geheilt. Genauso ist es. Die Apostel, die gingen an den Kranken nur noch vorbei und sie wurden gesund. und Dämonen sind ausgefahren. So voll Herrlichkeit und voll Geistes waren die. Wir sehen, wir haben da noch ganz schön was vor uns, wo wir noch an uns arbeiten und voll werden können. Aber wenn wir das einmal das kapiert haben, das ist das Wichtigste, und das tun, dann können die anderen Dinge einfach folgen. Also, tritt hinzu im Glauben, in dem Glauben, dass die Sünde beseitigt ist, das vordere Zelt, das das Gesetz repräsentiert, ist weg. Du bist gerecht, du bist geliebt, du bist gewollt und du darfst hinzutreten, du darfst kommen und du darfst bitten und darfst empfangen. Und der geistliche Segen, der himmlische Segen fließt in deine natürliche Welt hinein und du kannst dich daran erfreuen. Du magst hier genau das, wo Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst, nicht zuerst nach dem, dass es dir gut geht. Das machen die meisten, beten um ihre Dinge, aber überspringen den ersten Teil, nach dem Reich Gottes zu trachten. Wenn du dieses Reich Gottes einmal im Griff hast und dann auch diese Kraft des Reiches Gottes, dann fließt der Segen in dein ganzes Umfeld. Du und dein ganzes Haus wird überschattet mit der Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Obed-Edom. Es steht in der Bibel, 1. Chronik 13. Nur die zwei Verse, 13 und 14. Der Obed-Edom, der wurde brutal gesegnet. Aber warum? Das lese ich euch einmal vor. Und David ließ die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, also die Bundeslade, und er ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Und die Lade Gottes blieb bei dem Haus Obed-Edoms, in seinem Haus 3 Monate. So, jetzt kommt dieser tolle Vers. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Weil Gottes Gegenwart dort war in diesem Haus, die Bundeslade repräsentierte Gottes Gegenwart. Deshalb hat der Herr dieses Haus, diese Familie, seine ganzen Arbeiter, vielleicht hat er einen Bauernhof gehabt oder war er Großgrundbesitzer, ich weiß es ja nicht, oder Fabrikant. Aber der Herr hat alles, was zu ihm gehört, mächtig gesegnet. Er hat nicht darum gebeten. Er hat nicht irgendwo was besonders Gutes geleistet. Er war nicht besonders heiliger. Was könnte man noch alles aufführen? Ist ja egal. Es war einfach so, dass die Bundeslade 3 Monate in seinem Haus untergestellt war. Und es hat gereicht. Gottes Gegenwart, da wo Gott ist, ist Segen. Da kann der Segen nicht einfach ausbleiben. Da ist der Segen. Gott ist Segen. Und wenn wir hinzutreten, haben wir vorher gehört, in diesem Tempel, in diesem Allerheiligsten, da war auch diese Bundeslade. Das war aber bloß alles eine Bildersprache. Jetzt dürfen wir in das wahre Heiligtum eintreten. Jetzt dürfen wir vor den wahren Gnadenthron hintreten. Jetzt dürfen wir in Gottes Gegenwart treten. Wir dürfen in das wahre Zelt der Begegnung kommen. Und da ist Gottes Gegenwart. Und da holst du dir den Segen ab. Ja, da holst du dir nicht eine Krankheit ab, weil da gibt's keine. Da holst du dir den Segen ab, da holst du dir Heilung ab, da holst du dir ab, dass du gesund bleibst, da holst du dir Versorgung ab und was immer du brauchst, ist alles da. Er hat uns gesegnet in Christus Jesus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, heißt es in der Schrift. Und das ist dort zu finden. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass dieser Vorhang, die Sünde beseitigt ist. Und dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten dürfen in diesen lebendigen Weg. Ein lebendiger, ein geistlicher Weg, besprengt mit Jesu Blut. Sein Blutopfer hat diesen Weg freigemacht. Sein Blut ist vergossen worden, er starb, die Sünde war gesöhnt, der Vorhang ist zerrissen. Und das ist eine ganz gute Botschaft. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Da gehen wir auf den Vers Jakobus 4,8 dann ein, was heißt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also die Folge davon, erst nahen wir uns ihm, und dann naht er sich zu uns, weil wir dürfen hineintreten, weil der Vorhang weg ist. Und jetzt ist der Vorhang weg, jetzt kann auch sein Segen zu uns herauskommen. Wenn jemand krank ist, braucht er Heilung, ist ja klar, dann ist das eine wichtige Sache. Aber sehen wir, wenn wir uns ihm nahen, wird er sich uns nahen. Und er naht sich halt einfach mit seinen Segnungen. So wie er das Haus Obed-Edoms gesegnet hat, weil die Bundeslade dort stand, weil er dort gegenwärtig war, so werden wir Gesegnete sein. Und es heißt einmal in der Schrift, man wird den Unterschied wieder sehen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihn nicht dienen. Die alttestamentliche Schriftstelle, ich weiß jetzt nicht genau wo, Aber neutestamentlich müsste es dann so heißen, man wird den Unterschied wieder sehen zwischen denen, die an Gott glauben, die ihm zutreten, und denen, die das nicht tun, die noch an ihren eigenen guten Leistungen und Gesetzeswerken festhalten. Man wird den Unterschied wieder sehen. Wenn du jetzt die Welt ein bisschen so betrachtest, der seidene Faden wird immer ein bisschen dünner. Es wird höchste Zeit, dass wir uns den himmlischen Segen holen, weil das irdische scheinbar nicht mehr ganz so funktioniert. Wenn du eine Gasheizung hast, dann ist momentan gar nicht ganz so rosig. Wir haben die Pelletsheizung, die sind auch schon zweimal so teuer jetzt oder fast dreimal so teuer wie letztes Jahr. Das ist natürlich dann schon nicht mehr lustig. Also brauchen wir die Segnungen. Und so wie der Ölkrug und der Mehltopf nicht leer wurden bei der Witwe, so kann es dann bei uns so sein, dass einfach der Heizöltank, der Pelletsbunker oder die Gasleitung nicht leer wird und wir trotzdem eine warme Stube haben. Und der Kühlschrank nicht leer wird, auch wenn du schon drei Wochen nichts mehr eingekauft hast, du jeden Tag was rausnimmst und der Herr füllt den Kühlschrank über Nacht wieder auf. Warum auch nicht? Es ist genau das, was passiert, wenn er sich zu uns naht, wenn sein Segen über uns kommt. Und so stelle ich mir das vor und es ist sehr biblisch und es kann sein, dass wir das demnächst irgendwann einmal auch so erleben werden, weil es nicht anders geht. Okay, da hören wir jetzt auf heute. Nächstes Mal machen wir dann weiter. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Jetzt machen wir dann Lobpreis und im Lobpreis werden wir jetzt schon ein bisschen trainieren. Weil Lobpreis ist schon ein Glaubensakt, durch den wir uns Gott nahen können. Das heißt einmal in der Schrift, Gott wohnt in den Lobgesängen seines Volkes. Also wenn wir uns zu ihm nahen, im Lobpreis wird sein Segensfluss über uns kommen. Und vielleicht merkt der eine oder andere schon, dass dann die Kraft über ihn kommt und vielleicht eine Heilung geschieht oder Fortschritte macht zumindest. Oder in den nächsten Tagen Gebetserhörungen plötzlich auftauchen. So soll es eigentlich sein.